we're on the brink of another global financial crisis.
Defended sovereignty from further Russian aggression.
Neue Hitze Rekorde.
Climate crisis.
Das ist kein normaler Monsun, sagen pakistanische Klimaaktivisten.
Der hohe Preis ist um rund ein Viertel gestiegen.
Märkte, Mächte, Emissionen. Zur Lage der Welt mit Adam Tooze.
Es kann sein, dass China jetzt die Kurve hinbekommen hat. Und wenn ja, und wenn sie dieses Tempo halten können, dann verändert das die welthistorischen Ausmaße der Energiewende. Dann finden wir uns jetzt wirklich in einer Phase, in der sich die Dinge relativ schnell verändern könnten, zumindest in den Teilen der Weltwirtschaft, die bereit sind, diese chinesische Technologie zu absorbieren. Also wenn die Chinesen es können, dann können wir es alle.
China spielt eine Schlüsselrolle, wenn es um die globalen Klimaziele geht. Im Guten wie im Schlechten. Kein anderes Land stößt so viele Treibhausgase aus. Momentan sind es mit 31% sogar mehr als die USA, die EU und Indien zusammen. Gleichzeitig baut kein anderes Land so massiv erneuerbare Energien aus. China ist damit beides, der größte Kohleverbraucher der Welt und zugleich Weltmeister beim Ausbau von Wind- und Solarkraft. Es ist ein Land voller Widersprüche, das in seinen Dimensionen und mit seinem politischen System unsere gewohnten Maßstäbe sprengt. Deshalb schauen wir hier im Podcast auch immer wieder auf China. Und weil sich dort in den letzten Monaten im Bereich Energiewende einiges getan hat und Adam jetzt im Sommer auch längere Zeit vor Ort war, dachten wir schauen uns das heute mal wieder genauer an. Und damit herzlich willkommen zu Märkte, Mächte, Emissionen, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung über Weltwirtschaft, Geopolitik und globalen Klimaschutz. Mein Name ist Sarah Rippert.
Und ich bin Jörg Haas.
Und wie immer sprechen wir mit Adam Tooze, Wirtschaftshistoriker aus New York. Hallo Adam.
Hi.
China war ja nicht immer so dominant, was die weltweiten CO2-Emissionen anging. Wann ging es denn so richtig los mit dem Austausch von den Klimagasen und was sind eigentlich die zentralen wirtschaftlichen Entwicklungen, die Chinas Emissionen so hoch haben ansteigen lassen?
Ja, hier hilft die historische Perspektive wirklich. Ich meine, China galt in der Jugend von zumindest mir und Jörg als Entwicklungsland, aber es war nie Indien. Wenn wir zurückgehen an den Anfang der globalen Klimapolitik, späte 80er Jahre, frühe 90er Jahre, war China schon hochgradig relevant, 10% des CO2-Ausstoßes und damit die dritte Emissionsmacht, sagen wir mal, nach den Vereinigten Staaten und man vergisst es so einfach nach der Sowjetunion. Das heißt, Sowjetunion und China, zwei kommunistisch regierte Blocks, waren absolut essentieller Teil der globalen Klimapolitik. Klima wurde ausgenommen unter den Regelungen der 90er Jahre, weil es offensichtlich noch ein Entwicklungsland war. Das heißt, unter dem Berliner Mandat musste es nicht aktiv sich an Klimapolitik beteiligen. Und in den 90er Jahren war das vielleicht auch nicht so katastrophal, weil China bis in die 80er Jahre hinein eine sehr energieintensive Wirtschaft betrieben hat. Was heißt das? Also es war nicht reich, es hatte pro Kopf wenig Konsum, aber im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt, zum BIP, war China hochgradig energieintensiv und dreckig, weil es ein riesiges, sehr ineffizientes, kohlebasiertes Energiesystem hatte. Und die erste Reformzeit der 80er und 90er Jahre war im Grunde eine Effizienz und, sagen wir mal, ökologisch orientierte, an Umweltschäden, Luftverschmutzung orientierte Säuberungsphase innerhalb der chinesischen Wirtschaft. Am Anfang der globalen Klimapolitik war also die Dramatik der kommenden chinesischen Entwicklung noch nicht abzusehen, auch in China nicht. Und der wirkliche Anschub kommt ziemlich genau um 2000 herum. Ein Bruch mit der vormaligen chinesischen Entwicklung der Mao-Zeit, aber eben auch der Reformzeit, schlagartig wie noch nie irgendwo anders auf dem Planeten steigen die chinesischen Emissionen, verdreifachen sich effektiv zwischen den späten 90er Jahren und 2015 auf Höhen, die wir noch nie gesehen haben. Es ist bei weitem der größte ökologische Faktor, den es jemals in der Weltwirtschaftsgeschichte gegeben hat. Und warum? Ja, das da, also die Datierung verführt einen an sofort an die Exportwirtschaft zu denken. Nun, im westlichen Klimadiskurs ist es natürlich üblich, darauf zu verweisen, dass ein Teil der chinesischen Ausstöße auf Exporte in den Westen zurückzuführen sind und umgekehrt, dass die Verringerung bei uns gewisserweise dann in China sich aufzeigt und unter anderem dreckiger dort, weil das Energiesystem primitiver und auf Kohle basiert. Das ist die Story der frühen Jahre. Es ist, glaube ich, unbezweifelbar, dass der WTO-Beitritt, die Integration Chinas in die Weltwirtschaft in den frühen 2000er Jahren einen Anstoß gab. Aber die Wucht, die Masse, die enorme Größe und Beschleunigung der nachkommenden chinesischen Emissionen ist durch Entwicklung innerhalb Chinas angetrieben. Und vor allem geht es um die Urbanisierung. Es ist eine Zeit, in der im Grunde der gesamte städtische Wohnungsbau Chinas auf den Kopf gestellt wird. Einige 100 Millionen Menschen wandern aus dem ländlichen China in die Großstädte hinein. Vielleicht 500 Millionen Menschen werden neu behaust. Und das verlangt eben riesige Massen an Stahl und Beton. Und die sind ungeheuer energieintensiv in ihrer Produktion. Und in China heißt das Kohle. Das heißt also, wenn man die Weltgeschichte buchstäblich der fossilen Weltgeschichte sich ansieht und das an Kohle festmacht, dann gibt es drei Epochen: die Vorkohlezeit, die Zeit der industriellen Revolution, klassisch Großbritannien, Deutschland, zum Teil auch Russland, Amerika, bis in die 90er Jahre hinein. Und dann sieht man gewisserweise geradlinig nach oben gehend den chinesischen Kohlekonsum der ersten zwei Jahrzehnte unseres Jahrhunderts. Und das ist wirklich die definierende Phase, die alles auf den Kopf gestellt hat, neue Dimensionen gesetzt hat und die Klimakrise ungeheuer beschleunigt hat über die bereits beängstigende Geschwindigkeit der 80er und 90er Jahre hinaus. Das ist wirklich der Bruch und das macht China nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ anders als die vorhergehende Geschichte der Fossilität und der Klimakrise.
Wenn man sich die Entwicklung anschaut, die in den Emissionskurven ja nahezu senkrecht nach oben geht, also ganz steil aufsteigt, der letzten 2,5 Jahrzehnte, das ist beeindruckend und natürlich auf eine gewisse Weise erschreckend, wenn man an die Klimafolgen denkt. Nun hat ja China auch gleichzeitig den Anspruch, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Es gibt eine Verpflichtung, bis 2060 klimaneutral zu werden und bis 2030 den Peak zu erreichen oder bevor 2030. Und wenn man sich diese notwendige Veränderung anschaut, dann entsteht da eigentlich das Bild fast einer Haarnadelkurve. Also dass eine radikale Kehrtwende, eine Energiewende im ganz radikalen Sinne in China bevorsteht oder schon unterwegs ist. Und vielleicht kannst du ein paar Zahlen der letzten Jahre nennen, die jetzt die zweite Dimension, also das eine ist das Kohle, das Aufstieg der Kohle und dann der Aufstieg der erneuerbaren Energien, wenn du dazu noch ein bisschen von den jüngeren Trends was sagen kannst.
Wir unterhalten uns ja jetzt Jahre darüber, Jörg. Und ich finde dieses Bild des Power Slides, das du mal bemüht hast, komme ich immer wieder zurück. Das ist dieser Rallye-Fahrstil, wo ein Fahrer ein Auto um eine Kurve wirft, diese Haarnadelkurve hinbekommen muss. Und man tut es, indem man gleichzeitig bremst und beschleunigt, um gewisserweise diese Rotationskraft zu erzeugen. Und das ist tatsächlich die Herausforderung, vor der China steht. Die Diskussion der Erneuerbaren geht in China im ernsthafterweise vor 20 Jahren los, also fast genau vor 20 Jahren, Anfang der 2000er Jahre. Das ist zum Teil einfach unter dem Druck weniger Klima als Umweltkrise, das heißt Luftverschmutzung bei einem solchen kohlebetriebenen System. Leute aus dem Osten Deutschlands werden das noch stark in Erinnerung haben. Das ist einfach eine massive Umweltbelastung im alltäglichen Bereich, vor allem im urbanen Bereich. Das war ein Antreiber. Das andere waren Energiesicherheitsfragen, auf die wir zurückkommen werden. Und das andere ist die technologische und industrielle Opportunität, also die Gelegenheit, die sich ergibt aus dieser neuen Energietechnologie. Und all das wurde ziemlich systematisch gefördert in zwei großen Wellen. Die erste Welle bricht wirklich in den 2010ern und verändert die erste Phase der Solar- und Windentwicklung. Und was wir seit den 2020ern gesehen haben, ist eine absolut wahnwitzige Beschleunigung. Also die letzten Daten für das erste Halbjahr 2025. China hat 211 Gigawatt an Solar installiert. Ich habe nachgeguckt, die gesamte installierte Solarkapazität Deutschlands ist 90 Gigawatt. Deutschland brüstet sich 2024 im Zuge der Ukraine-Krise 14 Gigawatt installiert zu haben. Amerikas gesamte installierte Solarkapazität beläuft sich auf 230 Gigawatt. In einem Halbjahr haben die Chinesen, was weiß ich, das 30-fache der deutschen Beschleunigung letztes Jahr hinbekommen, fast die gesamte amerikanische Kapazität installiert. Das heißt, die Chinesen machen ernst mit der Energiewende. So sieht es aus, wenn du wirklich schlagartig die Kurve hinbekommen willst. Und was das bedeutet, ist, dass zum ersten Mal jetzt die erneuerbare Energiekapazität und Kapazitätsmaße haben es ja in sich, das ist immer ein Problem, also die gesamte Erzeugung wird etwas anders aussehen, aber die gesamte Kapazität an Erneuerbaren in China übersteigt jetzt die fossile zum ersten Mal. Kohle wurde schon letztes Jahr überholt und wir hoffen, dass sie das Peak, also die Spitze, den Spitzenausstoß, vielleicht im ersten Quartal dieses Jahres erreicht haben, dass es ab diesem Punkt wirklich gelingt, die ständig steigende Nachfrage nach Energie, und das macht ja China ganz anders als die Energiewende in Europa oder Amerika, zugrunde liegt eine massiv ansteigenden Energiebedarf und vor allem Elektrizitätsbedarf. Also das ist von vornherein eine auf Elektrizität ausgelegte Gesellschaft und ein System. Es ist der erste Elektrostaat, sagt man. In diesem Moment erleben wir, wie die Balance kippt. Und zum ersten Mal wird jetzt Quartal für Quartal der Anstieg an Nachfrage für Elektrizität vollgedeckt, mehr als vollgedeckt durch den Ausbau der erneuerbaren Kapazitäten. Und ich meine, es ist spät, es ist jetzt ungeheuer dringend. China wird vermutlich seine 2030-Ziele für die Carbonintensität verfehlen. Es ist riesen Nachholbedarf, aber es kann sein, dass China jetzt die Kurve hinbekommen hat. Und wenn ja, und wenn sie dieses Tempo halten können, dann verändert das die welthistorischen Ausmaße der Energiewende. Dann finden wir uns jetzt wirklich in einer Phase, in der sich die Dinge relativ schnell verändern könnten, zumindest in den Teilen der Weltwirtschaft, die bereit sind, diese chinesische Technologie zu absorbieren. Also wenn die Chinesen es können, dann können wir es alle. Das ist gewiss, könnte man auch so formulieren.
Du hast jetzt schon ein paar Punkte genannt, wie sich die Energiewende in China auch zu der unterscheidet in Deutschland oder Europa. Ne, also das Thema natürlich die Wahnsinnsgeschwindigkeit, aber auch die Skalierung, der steigende Energiebedarf, aber auch zuletzt das Thema, dass dieser Staat einfach von Anfang an auch sehr stark jetzt auf Elektrizität ausgelegt und geplant war. Fasst es das gut zusammen oder gibt es da noch weitere Punkte, die man als Unterscheidungskriterien anführen könnte?
Also das Energiemodell an sich ist interessant und das hat tatsächlich Ähnlichkeit mit dem Modell der Sowjetunion. Also ein Albtraum war gewisserweise, dass China die amerikanische Linie folgt hin zum Öl. Und das ist dann ein Energiemuster, das dominiert wird durch den privaten Konsum von Öl, vor allem auch in der Mobilität. Und stattdessen haben wir einen anderen Albtraum bekommen, nämlich ein elektrobasiertes System mit viel kollektivem Konsum von Energie, sei es in urbanen Settings oder sei es in der Industrie und überall dominiert durch Kohle. Kurzfristig ist das ein absolutes Desaster. Die Schäden, die durch das chinesische Wachstum erzeugt worden sind, kriegt man ja nicht zurück. Aber weil gewisserweise der Königsweg der Energiewende in der Elektrifizierung besteht, gibt es gewisse Vorteile, Öffnungen, Gelegenheiten im chinesischen System, die für Amerika in dieser Form zum Beispiel nicht ohne weiteres hinzubekommen sind. Das ist der eine Teil, was die chinesische Energiewende anders macht. Ich meine, das andere ist natürlich der politisch-ökonomische Rahmen. China ist bekanntlich, sagen wir mal, eine andere Kompromissform des Kapitalismus oder der, Sie sagen, das nennen natürlich, ist eine sozialistische Marktwirtschaft. Das ist eine andere politische Ökonomie als das, was wir in Europa oder Amerika kennen, jeweils voneinander unterschiedlich. Das bedeutet, dass zum Beispiel Subventionen, Preisförderungen zum Teil nach europäischen Muster laufen. Sie haben auch Einspeisetarife zum Beispiel verwendet. Aber was wir sehen, ist einfach, dass dort geklotzt wird und nicht gekleckert. Das heißt also, die Subventionen, die geboten worden sind, waren riesig zum Teil, massiv und selbst nach westlichen Maßstäben. Ich meine, China ist ein ärmeres Land, aber du konntest locker 10.000 Euro abziehen, um in vielen chinesischen Städten eins von den neuen Elektroautos zu kaufen. Es wird dann auch massiv mit Zwangsmitteln eingegriffen. Das heißt also, du bekommst kein Nummernschild für ein Internal Combustion, für einen Verbrenner in vielen chinesischen Städten oder du kommst viel schneller an das Nummernschild, wenn du ein Elektroauto kaufst. Das heißt, man greift ein. die bestehende Kultur der Automobilität war nicht so sehr auf fossil ausgelegt. Das heißt, die Leute kommen zum ersten Auto. In vielen Fällen ist das ein Elektroauto. Oder das zweite Auto, das sie kaufen, ist ein Elektroauto. Und das System ist autoritär. Es ist klar. Das heißt, also die Führung kommt von oben. Aber das Dynamische an dem chinesischen System ist nicht nur, dass sie gewisserweise dadurch auch eine Vorhersehbarkeit erzeugen können. Wenn Xi sagt, wir müssen bis 2030 die Wende hinbekommen, dann gibt es Grund zu glauben, dass sie das wirklich ernst meinen. Ein Teil des Schubs, den wir jetzt gesehen haben, liegt in dem 5-Jahres-Plan-Rhythmus. Die Leute kaufen jetzt wie wild Solaranlagen, weil sie wissen, wie sie im 5-Jahres-Plan drinstecken. Das wird ausgenutzt als treibende Kraft. Aber was wir dann auf unterer Ebene, und ich meine China, untere Ebene, eine Provinz ist größer als die meisten Nationalstaaten Europas. Sichuan-Provinz hat die gleiche Größe wie die Bundesrepublik. Auf dieser Ebene mobilisieren die Beamtenschaft, aber natürlich auch die Partei, weitere Energien. Und das sind verklüngelte Interessensgemeinschaften, muss man sagen, von Parteileuten und Leuten in der Verwaltung, aber eben auch unter der örtlichen Unternehmerschaft, die dann diese gewaltige Dynamik entfalten. Es ist ja nicht nur so, dass die Chinesen im größeren Maß Industriepolitik, Subventionen reglementieren können, sondern ihr Privatsektor reagiert mit einer unglaublichen Geschwindigkeit auf diese Anreize, weil der heimische chinesische Markt ist also für europäische Verhältnisse überhaupt nicht zu glauben, wie kompetitiv es ist. Also wie hart der Wettbewerb innerhalb der chinesischen Wirtschaft läuft und zwischen den Städten, zwischen den Gemeinden, zwischen den Provinzen um Vorherrschaft und Führung in bestimmten technologischen Bereichen. Das heißt, es ist eine Kombination aus uns bekannten Mittel in sehr, sehr großem Ausmaß mit der autoritären Ausrichtung und einer wirklich dynamischen Mobilisierung auch von privaten Ressourcen, Zivilgesellschaft um diese Projekte herum. Wir haben das bei der Urbanisierung gesehen, wir haben das in anderen Technologiebereichen, KI, Hightech und jetzt wir sehen es in ganz massivem Ausmaß in der grünen Technik.
Spielt der Finanzsektor da eine Rolle? Also gibt es sowas wie Kreditlenkung oder ist der Finanzsektor da eigentlich nicht das Steuerungsinstrument für diese Art von Entwicklung?
Es ist Teil eines Repertoires an Mitteln. Allgemein muss man sagen, dass wohl das Bestimmende ist, dass man es mit den Hurdle Rates und den Rate of Returns in China nicht so ernst nimmt. Mhm. Das heißt also die Hürdenrate, die Profitrate, die erzeugt werden muss, damit nimmt man es nicht so ernst. Während man gerade im europäischen Fall mit dem Unbundled, also den ausgegliederten Energiesystem, mit der Rolle von Fonds, die dann in Windprojekten zum Beispiel und Solarprojekten investiert, hat man gewisserweise den Einfluss und die bestimmende Funktion des Finanzsektors maximiert. Also die Struktur gibt den Anlegern gewisserweise die maximale Kraft. Im chinesischen Fall braucht man natürlich Finanzierung für diese Projekte, aber die gesamte Struktur des Systems hat nicht diese entbündelte, zergliederte Struktur, die den Anlegern, die gewisserweise sich wirklich nur für Renditen interessieren, sie haben nicht die gleiche Macht in China. Mhm. Natürlich interessiert man sich für die Rendite, aber es ist halt Teil eines Komplexes an verschiedenen Motiven, während wir wirklich in Europa gerade ein System geschaffen haben, wo die Rendite die Vetomacht hat, gewisserweise. Wenn nicht diese Hürdelrate erreicht wird, dann kommt es nicht zur Realisierung eines Projektes. Und das ist in dieser Form nicht der Fall in China oder viel weniger.
Aus Europa guckt man ja auf diese Clean-Tech-Revolution, so kann man das ja, glaube ich, schon auch nennen, in China, aus so einer Mischung aus Neid, Misstrauen und aber auch Unglauben, weil das eben, ne, wie du beschrieben hast, so massiv in den letzten Jahren jetzt angestiegen ist und bei weitem alle anderen Kapazitäten der ja großen Industrieländer überschreitet. Wie ist das denn in China selber? Du warst ja jetzt vor kurzem da. Also wie hast du das wahrgenommen? Wie wird dort in Expertenkreisen darüber gesprochen? Und ist es eigentlich auch ein Thema innerhalb der breiteren Bevölkerung?
Es ist auch ein Thema der amtlichen Propaganda. Ich meine, du kannst kein chinesisches Fernsehen schauen. Es ist wirklich voll integriert in das Selbstbild des Regimes. Und schon seit mehr als 10 Jahren, und es ist unbequem für uns, das anzuerkennen, aber es ist geradezu ein bestimmender Faktor in der neuen Ära unter Xi. Xi ist ein kleinbürgerlicher, konservativer Ökologe in gewisser Weise. Ökologe ist vielleicht zu viel gesagt, aber er interessiert sich für die Umwelt. Man muss ja nur wirklich nur 5 Minuten chinesisches amtliches Fernsehen schauen, um das zu sehen. Es erinnert ein bisschen an die konservativen schwarz-grünen Kombinationen in Baden-Württemberg oder so. So nach diesem Muster. Und es kann gut sein, dass sie da auch Inspiration genommen haben. Das Ganze hat einen etwas kleinbürgerlichen Anstrich, aber es ist durchaus ernst gemeint und für die chinesische Bevölkerung auch greifbar und reell. Sie haben ja zum Teil die allerschwerste Umweltverschmutzung aller Zeiten miterlebt. Das haben sie ja mitgemacht. Sie wissen genau, was das heißt, nicht mehr atmen zu können, buchstäblich zuzuschauen, wie Familienmitglieder sterben an Lungenkrankheit aufgrund der Industrialisierung. Das heißt also, sie schätzen, was ihnen versprochen wird, nämlich die hellen Wässer und die grünen Berge. Also das ist ja das zentrale Slogan Xis. Helle Wässer, durchsichtige, transparentes Wasser und grüne Berge sind Berge von Gold und Silber. Das heißt also, er verspricht den Menschen so eine heile Welt der ökologischen Modernisierung. Und das kommt auch an. Und was auch ankommt, ist die Tatsache, dass die Chinesen tolle Elektroautos herstellen und alle wissen es. Und dass die Deutschen nicht mehr da die Führung haben. Amerikaner interessiert sowieso nicht. Es ist klar, dass die abgeschlagen sind und irgendwie in einer Steinzeitalter leben. Das ist bestimmt wahr, dass dort auch der Nationalismus, der ja in China ungeheuer stark ist, aus offensichtlichen Gründen, also der Stolz über die Realisierung des China-Traumes, manifestiert sich und macht sich fest an dieser neuen Technik. Wenn man mit amtlichen Leuten spricht, ich spreche regelmäßig mit den Beratern des Staatsrates, also auf der amtlichen Seite, hin zum Premierminister, nicht zum Präsidenten und Generalsekretär. Das sind natürlich alles hohe kommunistische Parteimitglieder. Was dort erstaunt, ist mehr das Ausgewogene, ehrlich gesagt. Denn das, was man wirklich verstehen muss, ist, in China gibt's auch Politik. Sieht nicht aus wie unsere Politik, ist nicht um Wahlen herum zentriert. Aber wenn Politik heißt, Interessen abwägen, Interessenmobilisierung, Koalitionen schaffen, wer bekommt was, dann gibt es in China absolut ein reges politisches Treiben. Und sie wissen ganz genau, dass eine vollständige Dekarbonisierung der chinesischen Gesellschaft und Wirtschaft eine riesige, also wirklich eine noch nie dagewesene Herausforderung ist. Sie müssen diese Haarnadelkurve hinbekommen. Sie wissen, dass es auch in China das Problem einer Just Transition, also einer gerechten Energiewende gibt. Und sie nehmen das sehr ernst. Das heißt, man hört denn eben auch das, was man im Westen erwarten würde. Gerede über Clean Coal, saubere Kohle zum Beispiel. Solche eher zurückhaltenden Stimmen habe ich gehört. Das ist also durchaus salonfähig als Argument. Also so richtig hype-mäßig, also Silicon Valley, sind sie nicht drauf, muss man sagen. Aber die Vorstellung, unter der Führung der Partei diese grüne Modernisierung hinzukommen, ist absolut hegemonial. Und es lohnt sich zu sagen, vor allem aus Amerika kommt, also Klimaskepsis wird in China nicht toleriert. Man könnte ja fragen, angesichts der gegebenen Umstände, welches Land hätte mehr Grund, auf die klimaskeptische Linie zu fahren. Also niemand anderes steht vor einer größeren Herausforderung. Wenn irgendjemand daran Interesse hat, das Ganze zu verleugnen, dann wäre es China. Und das Bestechende an der chinesischen Situation, und übrigens auch in Indien ist das viel schwächer, als man erlauben würde, ist, dass sie die sogenannte westliche Wissenschaft einkaufen. Das nehmen sie alles mit. Sie haben von vornherein nicht geleugnet, dass das, was sie machen, alle Carbon-Budgets sprengt. Sie haben es trotzdem gemacht, aus Augeninteresse, aus dem Gefühl einer Gerechtigkeit, einer Rückholung der Geschichte. Und jetzt verstehen sie auch, dass irgendwas gemacht werden muss. Aber die Kompromisse sind von einer Dimension, die zum Teil nicht kaum sich fassen lässt. Und das Land ist riesig, das ist das andere. Ich meine, das sind 1,4 Milliarden Menschen. Selbst wenn du die allergrößten Solarfarms der ganzen Welt jemals baust, dann sind sie irgendwo in der Wüste im Westen. Und du siehst sie nicht. Was du siehst, sind die Stromtrassen, die überall ausgebaut worden sind. Ich meine, das ist das Beeindruckendste gewisserweise, abgesehen von den vielen Elektrowagen, ist das Netz. Abgesehen vom Süden, das sein eigenes Netz hat. Das China Grid ist das größte Netz der Welt und das dynamischste. Und sie haben einfach die Stromtrassen gebaut und die siehst du überall. Also durch die Landschaft marschierend, das ist wirklich so klassische Elektromoderne, die wir im Westen, die haben wir seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt. Das ist eine Macht des Faktischen, so eine Propaganda der Tat. Also wir machen das und ihr werdet sehen und es wird vor eurem Haus stehen und glaubt daran, das ist die Zukunft, das ist der Elektrostaat, der jetzt ausgebaut wird.
Da kommen bei mir direkt so gewisse Assoziationen natürlich zum Stalinismus auf, der ja auch sehr stark auf diese, sag mal, große Projekte, dann war es noch Lenin, glaube ich, Sozialismus ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung, also diese Gewalt, will ich jetzt mal sagen, dieser groß angelegten Elektroprojekte, die damals noch stark auf Wasserkraft waren, da kommen mir diese Assoziationen hoch.
Du sagst das gewisserweise schüchtern, als vorsichtiger Deutungsversuch. Ich meine, die chinesische Partei versteht sich in der direkten Linie der sowjetischen Revolution. Und wenn man es wirklich ganz kurz machen will, könnte man sagen, die Stalinisten haben innerhalb der CCP, also innerhalb der kommunistischen Partei, gewonnen gegenüber den Maoisten. Also die Kulturrevolution war ja gewisserweise eine Revolution Maos, von unten entfacht, der jungen, dynamischen, anarchischen, revolutionären Impulse gegen den Impuls des State-Buildings, des Machtapparates. Und Dengs Aussage 80er, 90er Jahre, die Entwicklung ist die harte Wahrheit, ist ja gegen der eigenen Partei, Leute, genug jetzt mit der Kulturrevolution und diesen Ideologemen, die eigentliche Macht, die eigentliche Ideologie besteht in diesen Stromtrassen. Die werden wir bauen und dann wissen wir, dass wir herrschen. Und wir werden, das ist ja hochgradig technologisch innovativ. Das sind ja Ultrahochspannungsleitungen, die nirgendwo anders in der Welt gebaut worden sind. Sie haben ja tatsächlich die Fantasie, und das könnte ja eine Zukunft sein, mindestens der megaregionalen, möglicherweise der globalen Vernetzung von erneuerbaren Energiequellen. Das heißt, sie werden eine Realität machen aus diesen europäischen Fantasien, was weiß ich, in der Sahara jetzt die Solaranlagen hinzustellen und dann den Strom nach Europa zu verschicken. Das geht nur, wenn man diese ultraeffizienten Ultrahochspannungsleitungen hat. Und die Chinesen haben sich das technologische Problem Mitte der 2000er angesehen, haben gefragt, Japan, Deutschland, Amerika, kam das irgendjemand? Niemand konnte es und sie haben es innerhalb von 10 Jahren hingebaut. Und das ist, man sagt ihnen nach, dass sie gewisserweise weniger innovativ als jetzt in der Verarbeitung und der Produktion aktiv sind. In diesem Sektor sind sie absolut Weltklasse, noch nie hat irgendjemand ein solches Stromsystem gebaut und die Vorstellung ist, ja, wirklich auf megaregionalen Ebene das zu machen. Und die Projekte, die sie anleihen, also diese Staudämme jetzt am Mekong, die sie bauen wollen, die haben ja massiv regionale Implikationen. Das heißt, es folgt aus der Logik dieses vernetzten Systems. Das ist Teil dessen, was wir meinen, wenn wir sagen Elektrostaat. Das ist ja eine ganz andere geopolitische Logik als jetzt Öl irgendwo in Venezuela oder Saudi-Arabien aus dem Boden schießen zu lassen und das dann in Tanker zu setzen und dann durch die Welt zu schiffern. Das ist aber was ganz anderes als diese Stromsysteme, die gebaut werden. Zum Teil dezentral mit Solarpanels und Batterien, aber zum Teil auch diese absolut massiven Netze.
Ja, also die Chinesen machen ernst mit der Energiewende und dem Klimaschutz. Und gleichzeitig gibt es da ja auch immer noch die Schattenseite, was die Kohle angeht. Da haben wir ja auch in anderen Folgen schon mal drüber gesprochen und ich habe jetzt auch noch mal die neuesten Zahlen nachgeschaut. Der Carbon Brief hat da ja unter anderem jetzt kürzlich was veröffentlicht und das Interessante ist ja, dass also zum einen durch den Ausbau dieser erneuerbaren Energien der Anteil im Energiemix von der Kohleverstromung gesunken ist. Also der wird jetzt für dieses Jahr bislang auf 51% geschätzt. Ist immer noch hoch, aber ist trotzdem gesunken. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die chinesische Regierung auch weiterhin neue Kohlekraftwerke in Auftrag gibt und auch bisherige Pläne, die dann zum Teil noch nicht umgesetzt wurden, jetzt auch wieder reaktiviert. Das heißt, man sieht eigentlich, wie das jetzt auch wieder angestiegen ist, zumindest im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, wir haben eigentlich eine ganz widersprüchliche Entwicklung hier. Wie passt das aus deiner Sicht zusammen?
Ja, du hast absolut recht. Ich denke, die Zahl ist, dass 93% aller Kohlekraftwerkprojekte der ganzen Welt sind in China. 93%. Ja. Niemand sonst baut Kohlekraftwerke, könnte man so sagen. 75%, glaube ich, aller erneuerbaren Projekte sind chinesisch weltweit. 93% aller Kohlekraftwerke. Ich meine, der zentrale Punkt ist einfach, es ist ein energiehungriges System. Das ist der zentrale Unterschied zwischen China und dem Westen. Wir machen
Energiewende in Europa, in Amerika im Grunde als Nullsummenspiel. KI verändert das ein ganz bisschen, grenzwertig, aber im Vergleich zu China, also es ist kein Vergleich zu China. China macht Energiewende als Teil eines absolut dynamischen, das ist Jörgs Bild des Power Slides. Das heißt, das Auto bleibt in massiver Geschwindigkeit und wir versuchen es umzulenken. Das heißt, du hast vollkommen recht, sie bauen immer noch Kohlekraftwerke. Warum? Es gibt, glaube ich, drei Gründe. Das erste ist Energiesicherheit. Das hat strategische Aspekte. China macht sich Sorgen über seine Energieversorgung aufgrund des Straits of Malacca. Das heißt also die Möglichkeit, von den Amerikanern abgeschnitten zu werden von Öl. Sie haben sogar Kohleverflüssigungsprojekte, um das zu umgehen. Ungeheuer dreckig. Das ist eine Dimension. Kurzfristiger ist das eine Gesellschaft und eine Wirtschaft, die zum Beispiel 2021 vor der Gaskrise in Europa, aber mit auslösend der Gaskrise in Europa, eine massive Energiekrise erlebt hat. Das heißt, als die chinesische Wirtschaft sich von Covid erholte, fehlte es an Strom, es kam zu Ausfällen, die Industrie lag lahm. Und die schnelle Antwort darauf ist einfach neue Kohlekraftwerke bauen. Die zweite Dimension davon ist, wenn du sagst, die chinesische Regierung regiert 1,4 Milliarden Menschen. Sie geben keine Aufträge für Kohlekraftwerke auf, sondern das wird delegiert auf die Provinz- und Stadtebene und dort werden Kohlekraftwerke in Auftrag gegeben. Es wurde bewusst dezentralisiert, weil das einfach zu schnell gehen muss. Die chinesische Wirtschaft ist zu groß und zu komplex, als Ganzes so gesteuert zu werden. Und auf Provinz- und auf Stadtebene laufen diese Projekte immer noch. Und das ist vollkommen typische, durchaus uns auch bekannten. Das sind Motive. Irgendjemand sagt sich, wie steigern wir das Bruttosozialprodukt? Und am besten, und ein Kohlekraftwerk ist da. Man weiß, wie man sie baut. Sie sind billig. Werden schnell in Auftrag gegeben. Und wer könnte dagegen sein, mehr Strom zu haben? Und die dritte Dimension ist Torschlusspanik. Das heißt also, die Kohleleute wissen, dass ihre Zeit gezählt ist. Die chinesische Kohlewirtschaft hat mehrfach Konsolidierungen durchgemacht. Es ist ja keine geradlinige Entwicklung nach oben, sondern eine von Konsolidierungswellen dominierte Geschichte. Und sie wollen nicht zu den Verlierern gehören. Also jetzt möglichst schnell noch, bis vor dem nächsten Fünfjahresplan ein neues, und das sind ja die besten Kohlekraftwerke der Welt mittlerweile, die chinesischen, ungeheuer hohe Temperaturen, extrem effizient, sowas kurzfristig noch hinstellen, dann werden es die alten in der Nachbarprovinz oder in der Nachbarstadt sein, die abgeschaltet werden. Solche Logiken greifen sehr massiv. Das sind die drei Dimensionen. Aber alle sind sich in China bewusst, dass es ineffizient ist. Das ist halt auch die Renditefrage. Ich glaube, die Auslastung von chinesischen Kohlekraftwerken liegt bei 50%. Ich meine, damit kannst du kein Geld verdienen. Aber die kommerzielle Logik im eher staatlichen Bereich der chinesischen Wirtschaft, die greift nicht mit der gleichen Stringenz wie, was weiß ich, bei Kaffeelieferungen oder in den mehr an konsumorientierten Sektoren der chinesischen Gesellschaft.
Die Folge davon, weil die Kohlestandorte und Kohlewerke ja zum Teil jetzt schon untergenutzt sind und wenn man jetzt weitere baut und der Bedarf wahrscheinlich nicht steigen wird, beziehungsweise zunehmend durch Erneuerbare gedeckt wird, kann das sein, dass dann in Zukunft eben weitere Kohlewerke gebaut werden, aber der Anteil an der Kohleverstromung nicht steigt. Nee. Was natürlich aus so einer wirtschaftlichen Logik total irre ist, weil das extrem unproduktiv wird und eben dann diese Renditen auch nicht mehr reinkommen und damit auch diese Industrieinteressen, die damit bedient werden, keine Zukunft mehr haben.
Ja, das ist eine Katastrophenpolitik in diesem Sinne. Und ich meine, das chinesische Wachstum war nie effizient in dem Sinne einer Marktmaximierung. Das ist nicht die Logik. Die Frage ist, inwieweit das chinesische System, die politische Ökonomie, das Netzwerk aus Politik und Wirtschaftsinteressen in der Lage sein wird, da durchzugreifen und letztendlich hier wirklich eine Wende herbeizuführen. Und das wird zu Stranded Assets, also den nicht mehr nutzbaren Anlagen, führen in zwar riesigen Mengen. Was wir sagen können, ist, dass in den späten 90er Jahren die Chinesen da wirklich radikal durchgegriffen haben. Die haben ja im maoistischen schwerindustriellen Sektor späte 90er Jahre fast 40 Millionen Arbeitsplätze abgeschafft, abgebaut und die daraus entspringenden Proteste dann auch massiv unterdrückt. Das heißt, das System hat in seiner Geschichte mindestens generationell solche Phasen durchgemacht. Und das ist gewisserweise die große Herausforderung, wenn Sie ernst machen wollen mit der Dekarbonisierung. Es wird nicht anders gehen. Im Kohlebergwerk an sich sind Sie sehr interessant vorgegangen. Das heißt also, Sie haben das große Arbeitskräftepotenzial ziemlich systematisch abgebaut. Es ist erstaunlich. Es arbeiten direkt im Bergbau in China nur noch 1,4 Millionen Menschen. Das ist für China eine kleine Zahl. Das heißt also, im Vergleich zur Arbeitskräftelage insgesamt möchte man denken, dass das ein handhabbares Problem sein wird. Das Problem ist natürlich, dass Bergbau regional konzentriert ist und die Frage wird sein, wie sie dann gewisserweise zwischen den Provinzen einen Lastenausgleich schaffen, um das abzufedern. Du hast mit deiner zugrundlegenden Logik und Frage vollkommen recht, Sarah. Und das führt immer wieder zu dem gleichen Ergebnis. Aber in China gibt es eben auch Politik.
Ja, wobei es
auch politische Ökonomie
in gewissem Umfang, glaube ich, vielleicht muss man es nochmal deutlich machen, diese zusätzlichen Kohlekraftwerke werden mit immer weniger Stunden pro Jahr ausgelastet. Das nimmt sozusagen ab die Nutzung der Kohlekraft. Das heißt, wer hat mehr Kraftwerke, aber jedes Kraftwerk läuft weniger Stunden. Und das ist eine Zeit lang unrentabel, aber das hängt ja noch sehr stark davon ab, wie die Effizienz des Handels zwischen den Provinzen ist. Also du hast in einer Provinz Überschüsse an erneuerbaren Energien, im anderen hast du viel Kohlekraftwerke und bisher funktioniert der interprovinzielle Handel nur begrenzt. Also dieser innerchinesische Strommarkt, ich bin da kein Fachmann, aber da scheint es noch erhebliche Potenziale zu geben, letztlich die Kohle aus dem Markt zu drängen. Und die Frage ist, wie stark wird sich da eine, sag ich mal, Effizienzlogik und auch eine ökologische Logik durchsetzen. Und dann werden die Kraftwerke vielleicht noch am Netz sein, aber sie werden immer mehr in eine dienende Rolle, in eine ergänzende Rolle zu den erneuerbaren Energien kommen und weg von dem, was man gemeinhin so Grundlast nennt. Das steht, glaube ich, noch aus.
Was ja auch interessant sein wird, ist jetzt auf internationaler Ebene, wie sich China da positioniert. Gerade im Bereich Klimapolitik steht das NDC an, also der Beitrag, den China eben im Rahmen des Pariser Klimaabkommens leisten soll, auch die Emissionen zu reduzieren. Und da sollte es ursprünglich eigentlich schon das neue NDC dieses Frühjahr geben. Das hat sich dann alles verzögert. Es gab jetzt dann kürzlich den Gipfel zwischen EU und China, wo dann gemeinsam in einem Pressestatement gesagt wurde, dass man jetzt im Herbst noch vor dem Klimagipfel der COP das neue Emissionsziel bis 2035 einreichen will. Und mit dieser Masse, die in China mittlerweile da an Emissionen entsteht, schaut natürlich auch die Welt primär darauf, was ist jetzt ihre Ambition. Da wäre jetzt meine Frage an dich, Adam, wie schätzt du das ein? Was können wir da erwarten? Und vor allem aber auch, ab wann denkst du, ist das ein Erfolg?
Ja, also diese NDCs, das ist ja, und das China eins hat, das ist ja das zentrale Ergebnis des berühmten Pariser Klimaabkommens 2015. Das war ja die große Errungenschaft, dass China mit hineingenommen wird in das Regime des Klimamanagements, Krisenmanagements. Und die entscheidende Frage wird, glaube ich, sein, ob China sich festlegt jetzt zum ersten Mal wirklich auf eine Aggregatreduktion. Das heißt also jetzt nicht Intensität, sondern wir werden unsere Emissionen um X bis dato reduzieren. Und die Frage ist, inwieweit sie bereit sind, da ambitioniert vorzugehen. Und was auf dem Spiel steht, ist im Grunde auch eines der heiligen Kühe des Pariser Abkommens 2015, das 1,5-Grad-Ziel. Denn wenn wir das erreichen, wenn wir das in irgendeiner Weise noch als realistisches Ziel, das heißt also eine hohe Wahrscheinlichkeit der Stabilisierung der Welterwärmung um 1,5 Grad herum, und es ist mittlerweile ziemlich klar, dass wir das überschießen, aber wenn wir symbolisch noch daran festhalten wollen, dann muss China was wirklich Ambitioniertes hinlegen. Was weiß ich, 35% Reduktion bis 35. Also wirklich ein Gewaltakt. Es ist unwahrscheinlich, dass sie es tun, dass sie ein solches Angebot machen. Und damit ist eines der Konsequenzen, dass man sich in aller Form vermutlich dann auch von diesem 1,5-Grad-Ziel verabschieden muss. Und das hat sehr, sehr dramatische Konsequenzen für die globale Politik des Klimas, weil das für die bedrohten Inselstaaten ein absolutes zentrales Anliegen ist. Das heißt, von dem Ausmaß der chinesischen Ambitionen, daran hängen diese Konsequenzen. Was Xi angekündigt hat, ist, dass NDC für China alle Emissionen umfassen wird und alle Sektoren, was auch neu ist. Die Frage ist, wie transparent es sein wird, inwieweit Methan dafür ambitionierte Ziele gesetzt werden. Man könnte darin denken, dass die Chinesen Kohle zum Beispiel direkt thematisieren und sagen, okay, wir werden unseren Kohlekonsum in folgendem Ausmaß über folgende Jahre reduzieren. Das war ja ein großes Thema in Glasgow bei COP26, das Herunterfahren des Kohlekonsums. Das sind die verschiedenen Aspekte, die hier in Betracht kommen. Für mich als Historiker ist das Erstaunliche, inwiefern dieses gesamte Thema diese zentrale Rolle angenommen hat. Ich meine, es ist ja doch eine radikal neuartige Situation. So haben wir uns vielleicht das Ende des Kalten Krieges nicht vorgestellt, dass die Zukunft des Planeten von den Entscheidungen des kommunistischen Regimes in China abhängt. Und zwar, Jörg sprach vom Stalinismus, nach quantitativ ausformulierten Zielen für den Konsum von Kohle etc. 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 Aber das ist die Welt, in der wir sind. Es ist schon durch das Klima und durch das Aufkommen Chinas getriebene, wirklich ganz wesentliche Umformung der unserer Vorstellung über Weltpolitik und seine geschichtliche Entwicklung.
Angesichts der enormen Größe Chinas kommen ja dann die deutschen Klimaemissionen relativ bescheiden vor. Friedrich Merz hat im Juli im Bundestag gesagt, na ja, wir sind 1% der Bevölkerung und wir haben 2% der Emissionen und so ungefähr, wir spielen ja eigentlich gar keine Rolle mehr. Und so insinuiert, wir könnten es ja auch mal langsamer angehen lassen. Das ist eh nicht so relevant. Wie siehst du das, Adam? Ist das Argument tragfähig?
Ja, ich meine, es ist zynisch und selbstentlarvend. 1% der Bevölkerung und 2% der Emissionen. Ich meine, das ist keine tragfähige Argumentation. Deutschlands Pro-Kopf-Emissionen sind ja in der oberen Klasse weltweit. China und Deutschland sind in Pro-Kopf-Ausstoß auf relativ gleichem Niveau und sie übertreffen Länder wie Großbritannien, Frankreich, Italien, glaube ich, das Doppelte fast mittlerweile. Vielleicht sind es nicht doppelt, aber so um den Dreh. Und dann kommt natürlich die deutsche Antwort, aber mit unserer Industrie, wie können wir anders? Und ich meine, das ist keine Antwort, sondern einfach nur eine Umformulierung des Problems. Deutschland ist Klimasünder, ist vielleicht zu viel gesagt, aber bestimmt nicht in irgendeiner Position der, sagen wir mal, Vorreiterrolle in der Dekarbonisierung. Und das sollte als Herausforderung gesehen werden. Und wenn natürlich ist Deutschland alleine bescheiden als Faktor in der Welt. Das hat buchstäblich in Bevölkerung ungefähr die Größe von einer chinesischen Provinz, Sichuan. Und Sichuan hat eine Stadt von 20 Millionen Einwohnern. Chengdu, seine Hauptstadt, das ist das Siebenfache von Berlin. Klar, es ist bescheiden, aber es hat Verantwortung. Es ist natürlich auch innerhalb des europäischen Rahmens ein ganz bestimmender Faktor. Und Europa ist nicht irrelevant als Klimaplayer. Warum muss man das überhaupt ausbuchstabieren? Die Antwort ist doch vollkommen klar. Reich, verwöhnt, technologische Möglichkeiten, keine Entschuldigung, moralischen Anspruch, ohne wirklich geliefert zu haben. Das sollte einem peinlich sein, ein solches Argument anzuführen. Und ich meine, vor allem, wenn man da auch noch ins Gespräch kommen will mit Leuten, die viel ernstere Probleme haben. Entweder nicht entwickelt sind oder im chinesischen Fall wirklich vor einem fundamentalen Problem der Dekarbonisierung stellen. Was ist Deutschlands Entschuldigung?
Ja, und zusätzlich aus einer ökonomischen Perspektive bietet es ja auch enormes Potenzial.
Ja,
ne?
Also was ist die Downside hier? Ich meine, versteht, was? Have you not smelled the coffee? Also wirklich, wie kommt man überhaupt auf solche Argumente?
Ja, also Deutschland muss seine Hausaufgaben auch machen, nicht nur China. Das war für heute unser Thema. Chinas Energiewende wird auch weiterhin relevant bleiben. Wenn ihr dazu Anregungen habt oder auch sonstige Themenvorschläge, immer gerne an unsere E-Mail-Adresse mme@böll.de schicken. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert und auch gerne weiterempfehlt. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.